Monika Stemmer schrieb das Buch Staat, Macht, Geld. Modern Monetary Theory oder das Ende der schwarzen Null. Wieso ist Geld meist knapp und in Krisen auf einmal schier unbegrenzt verfügbar? Woher nimmt die Regierung in Zeiten von Corona-Pandemie und Energiepreiskrise auf einmal hunderte Milliarden von Euro? Wieso werden die Reichen dabei reicher? Wie entsteht Inflation? Was lässt sich dagegen tun? Und was könnte sich unsere Gesellschaft wirklich leisten? Anschaulich und für ein breites Publikum erklärt Monika Stemmer nach den neuesten Erkenntnissen der Modern Monetary Theory die Geldschöpfung, das staatliche Währungsmonopol sowie die Besonderheiten der Eurozone. Dabei wird das Verhältnis von Markt und Staat wieder vom Kopf auf die Füße gestellt, denn der Staat hat alle Trümpfe in der Hand. Er allein erzeugt einen Kreislauf aus Geldschöpfung und Besteuerung, der unabhängig von Krisen, Wachstum und Gewinn ist. Das Verständnis unseres Geldsystems ist notwendig, um demokratische Gestaltungsmöglichkeiten besser zu erkennen und die Wirtschaft so zu steuern, dass sich die Gräben zwischen Arm und Reich sowie zwischen den Ländern Europas nicht weiter vertiefen. Dieses Buch versucht, die wirtschaftlichen Hintergründe zu vermitteln sowie aufzuzeigen, was der Staat mit den ihm zur Verfügung stehenden Instrumenten leisten könnte und wo seine Grenzen liegen. Die MMMT zeigt uns, dass der Staat mehr Spielraum bei der Verfolgung seiner politischen Ziele hat. Geld ist für den Staat nicht knapp, denn alles, was mit den verfügbaren Materialien, Rohstoffen und Arbeitskräften umgesetzt werden kann, lässt sich auch finanzieren. Die Grenze ist nicht das Geld, sondern die materiellen Ressourcen. Stemmer nennt die vier Grundtatsachen unseres Geldsystems. Erstens, wir haben ein staatliches Währungsmonopol. Der Staat legt seine eigene Währung fest und nur er darf sie herausgeben. Heutige Währungen sind nicht mehr an einen externen Wert wie Gold gebunden und daher theoretisch unbegrenzt schöpfbar. Zweitens, der Staat tätigt mittels seines Geldschöpfungsprivilegs Ausgaben und holt sich sein Geld dann über Steuern, größtenteils, zurück. Erst die Steuern machen die Währung verbindlich und stabil. Drittens, unser Geldsystem ist zweistufig. Die Zentralbank schöpft die staatliche Währung und die Geschäftsbanken schöpfen ein Geld zweiter Ordnung, das Giralgeld. Es entsteht durch die Kreditvergabe und leitet seinen Wert von der staatlichen Währung ab. Geld wird erschaffen, indem Zentralbanken und Geschäftsbanken es vorschriftsgemäß in Bilanzen eintragen. Dabei müssen sich Guthaben und Schulden stets die Waage halten. Geld entsteht also immer mit einer gleich hohen Schuld. Stemmer schreibt, der erste Mythos sei, Geld ist ein knappes Gut. Aber unsere Währungen werden als sogenanntes Fiat-Geld herausgegeben, da durch keinen äußeren Wert, wie zum Beispiel Gold, begrenzt wird. Der zweite Mythos sei, der Staat muss erst Steuern erheben, bevor er Ausgaben tätigen kann. Die meisten gehen unbewusst davon aus, dass der Staat erst Steuern erhebt und dann Geld ausgibt. Dabei handelt es sich aber um einen kollektiven Logikfehler. Denn wenn man das staatliche Währungsmonopol zur Kenntnis nimmt, dreht sich die Reihenfolge um. Bei der Einführung einer brandneuen Währung ist das ganz offensichtlich. Der Staat muss sie zunächst unter die Leute bringen, bevor er die ersten Steuern erheben kann. Aber auch die Corona-Pandemie und die Energiepreiskrise sind praktische Beispiele für die Reihenfolge. Erst ausgeben, dann besteuern. In den drei Krisenjahren 2020, 2021 und 2022 wurden insgesamt rund 485 Milliarden Euro an zusätzlichen Staatsausgaben beschlossen. Es war aber keineswegs so, dass die Finanzminister Scholz und Lindner dafür zunächst hektisch die Steuern erhöht und eingetrieben hätten, sondern sie konnten diese riesigen Geldmengen einfach per Beschluss mobilisieren. Drei Jahre lang wurde allenfalls diskutiert, ob und wie man eventuell zu einem späteren Zeitpunkt die Steuern erhöhen müsse. Zur Geldschöpfung durch die Zentralbank. Auszug. Theoretisch könnte die Erzeugung der Währung auch im Finanzministerium erfolgen. Das zeigt sich etwa daran, dass es bis heute die Finanzministerien sind, die in den meisten Ländern die Münzen herausgeben. Aber im Sinne der Gewaltenverschränkung ist vor allem die staatliche Zentralbank dafür zuständig, die Währung ganz praktisch zu erzeugen. Sie veranlasst das Drucken der Banknoten. Außerdem schöpft sie das unbare Zentralbankgeld, bei dem es sich letzten Endes nur um Zahlen handelt, die die Zentralbank in die Konten auf ihrem Computer eingibt. Zusätzliches Guthaben erzeugt sie einfach, indem sie das entsprechende Zentralbankkonto in ihrer großen Excel-Tabelle per Tastendruck erhöht. Dementsprechend kann eine Zentralbank auch nicht pleite gehen. Ihr können schließlich nicht die Zahlen auf der Tastatur ausgehen. Und auch eine gesetzliche Schuldenbremse existiert für Zentralbanken nicht. Dennoch ist natürlich streng geregelt, wer für wen die Zahlen, die unsere Währung verkörpern, erhöhen darf und wie genau das bilanziell zu geschehen hat. Unbekannt ist weitgehend, dass Stemmer in Mythos 6 schreibt. Mythos 6. Banken verleihen das Geld ihrer Kundinnen weiter. Oft geben die Medien eine falsche Idee von der Tätigkeit von Banken wieder. Banken werden als Vermittler beschrieben, die die Ersparnisse der einen nehmen und an die anderen weiterverleihen, die Kredite brauchen. Banken würden als sogenannte Finanzintermediäre das Geld jeweils dorthin leihen, wo es für Investitionen gebraucht wird. Diese Vorstellung stammt aus der Schule der neoklassischen Wirtschaftstheorie. Sie ist aber tatsächlich sehr einfach zu widerlegen, indem man betrachtet, was in Bankbilanzen bei einer Kreditvergabe passiert. Tatsächlich werden niemals die Kontostände irgendwelcher Kunden reduziert oder Geld von der Aktivseite der Bankbilanz abgebucht, wo deren Vermögenswerte stehen. Stattdessen passiert das, was wir in unseren Bilanzierungsbeispielen sehen. Die Bank schöpft neues Geld, indem sie es bei Kreditvergabe in das entsprechende Kundenkonto einträgt. Nach wie vor geistert die Idee von Banken als Finanzintermediären durch die Medien und ökonomische Lehrbücher. Doch Zentralbanken wie die Europäische Zentralbank oder die Bank of England erklären diese Theorie in ihren Publikationen für unzutreffend und beschreiben selbst detailliert die besondere Rolle von Banken als Geldproduzenten, so wie sie auch in diesem Buch dargestellt wird. Wir sehen also, Geld entsteht durch die reine Eintragung von Schuldbeziehungen in Bankbilanzen. Fast alle glauben, wie in Mythos 7 beschrieben, Schulden sind schlecht, Staatsschulden erst recht. Geld entsteht in unserem Rechts- und Bilanzierungssystem immer zusammen mit einer gleich hohen Schuld. Schulden sind damit unvermeidlich. Es macht daher keinen Sinn, sie zu verurteilen und wie eine moralische Kategorie zu behandeln. Ein ähnliches Missverständnis ist es, sie abschaffen zu wollen oder zu fordern, alle Schuldnerinnen mögen umgehend ihre Schulden zurückzahlen. Denn mit ihrer Rückzahlung oder Streichung erlischt das Geld. Es wird gemeinsam mit den Schulden aus den Bilanzen gestrichen, aus denen es einst gekommen ist. Wenn wir also Geld haben wollen, dann müssen wir auch akzeptieren, dass es in irgendeiner Bilanz die gleiche Menge an Schulden geben muss. Es kann in unserem Geldsystem daher nicht darum gehen, ob jemand Schulden hat oder haben sollte. Die wirklich interessanten Fragen sind vielmehr, wer hat sie und wer die entsprechenden Guthaben? Und noch grundsätzlicher, wer kann sich Schulden leisten und wer nicht? Inzwischen sollte bereits klar geworden sein, der Staat, der sein eigenes Geld schöpft und nur in seiner eigenen Währung verschuldet ist, kann sich Schulden am besten leisten. Dadurch ermöglicht er es, weniger robusten Wirtschaftsakteuren Ersparnisse anzusammeln, zum Beispiel den privaten Haushalten. Eines ist jedenfalls unumgänglich. Irgendjemand muss die Schulden haben. Ergo, Kreditgeld ist für das Wirtschaftsgeschehen ungemein praktisch, weil neues Geld immer dann entstehen kann, wenn es gebraucht wird. Hier zitieren wir ein praktisches Beispiel, das auch Zusammenhänge aufzeigt. Eine Unternehmerin will eine neue Sorte Elektrofahrräder produzieren. Sie hat zwar nur einen kleinen Teil des nötigen Kapitals, aber ihre Bank prüft den Plan, bescheinigt dem Produkt ausgezeichnete Marktchancen und ist daher überzeugt, dass die Unternehmerin keine Probleme mit der Rückzahlung haben wird. Die Bank gewährt also den Kredit und schöpft das Geld, indem sie es der Fahrradproduzentin auf ihr Konto schreibt, gemeinsam mit der entsprechenden Schuld. Die gibt das frisch geschöpfte Geld sofort aus für neue Maschinen und Arbeitskräfte. Dadurch hat auch der Maschinenbauer dieses Jahr höhere Einnahmen, ebenso wie die neu eingestellten Arbeitnehmerinnen. Alle geben ihrerseits das Geld wieder aus und so weiter. Das frisch geschöpfte Geld ermöglicht somit die Produktion der neuen Elektrofahrräder und führt zu einer Ausweitung der Geldmenge und der Nachfrage. In der Folge geht es nun auch darum, weshalb der Zins nicht das Problem sei, warum Sparen in schlechten Zeiten kontraproduktiv ist, weshalb der Staat durch Geldschöpfung die Wirtschaft stabilisieren muss, dass Banken in Zukunft streng reguliert werden müssen, dass ein Staat nicht pleite gehen kann, außer er verschuldet sich in fremder Währung, der Exportüberschuss, der Gift für Europa ist, den Aufstieg des Neoliberalismus, dass leider quantitative Wachstum notwendig sei und noch viele andere Themen, die Lösungsvorschläge enthalten. Ein sehr informatives Buch. Monika Stemmer studierte Rechtswissenschaften und Malerei. Nach einem autodidaktischen Studium der postkeynesianischen Ökonomie ist sie heute Referentin eines wirtschaftspolitischen Salons mit Ökonominnen und Juristinnen. Monika Stemmer schrieb das Buch »Staat macht Geld«, erschienen bei Westend.